Hörbilder.
Zusammenarbeit auf dem Prüfstand.
Begeben Sie sich bitte auf Ihre Plätze. Die Verhandlung wird in Kürze beginnen.
Es herrscht großer Andrang. Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Geschworenen sind österreichweit zugeschaltet.
Monika Kalcic dokumentiert eine fiktive Verhandlung mit realen Personen.
In der kommenden Stunde nehmen Fachleute aus der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ihre eigene Branche unter die Lupe. Sie treten als Richterin, Verteidiger, Ankläger, Zeugen und Gutachter auf. Diese Sendung beruht auf einer Idee von Thomas Vogel. Er arbeitet für die größte österreichische entwicklungspolitische Organisation Horizont 3000. Die erste Verhandlung fand bei der Entwicklungstagung in Salzburg 2014 vor Fachpublikum statt. Weil sie so gut ankam, wurde das Format eines Tribunals weiterentwickelt. Gemeinsam mit dem entwicklungspolitischen Experten Friedbert Ottacher und der Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Licht für die Welt, Johanna Mang.
Die Verhandlungen haben bisher in fast allen Landeshauptstädten stattgefunden. Und auch noch in Bozen waren wir. Im Herbst, im Oktober, werden wir nach Norddeutschland fahren, ganz spannend, und zwar in Kiel und in Bremen. Und dann im Jahr 2019 haben wir eine Einladung nach Liechtenstein und in die Schweiz. Was wir dort machen, ist die Möglichkeit zu bieten, Pro und Contra gemeinsam zu diskutieren. Und das auf eine sehr authentische Art, weil neben Fakten auch wirkliche Zeuginnen auftreten. Und was uns mit dem Format auch wichtig ist, dass man das eben sehr breitenwirksam macht, weil wir eben glauben, dass Österreich auch eine wirkliche internationale Verantwortung hat und dieses Wissen und die Auseinandersetzung über die Entwicklungszusammenarbeit uns eben auch so wichtig erscheint.
Das Publikum spielt die Geschworenen. Heute sind Sie als Hörerinnen und Hörer die Geschworenen. Am Ende dieser Sendung können Sie Ihr Urteil abgeben.
Als Richterin eröffne ich die heutige Gerichtsverhandlung, bei der die Entwicklungszusammenarbeit auf der Anklagebank sitzt. Ich verlese nun die Anklageschrift, die folgendermaßen lautet: Das Volk gegen die Entwicklungszusammenarbeit. In den 65 Jahren ihres Bestehens soll sich die Entwicklungszusammenarbeit zahlreicher Vergehen schuldig gemacht haben. Die folgenden drei Hauptanklagepunkte werden heute und hier verhandelt. Erstens, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die Entwicklungszusammenarbeit hat nicht zu einer gerechteren Weltordnung beigetragen, sondern sich als Feigenblatt für machtpolitische und wirtschaftliche Interessen missbrauchen lassen. Konkret wird ihr heute vorgeworfen, dass sie sich zunehmend für die Bekämpfung der Migration instrumentalisieren lässt.
Also noch einmal, die Anklage behauptet, dass die finanziellen Mittel in der Entwicklungshilfe verstärkt für die Bekämpfung von Migration ausgegeben werden, vor allem Migration aus Afrika.
Zweitens, Wirkungslosigkeit. Die Entwicklungszusammenarbeit verspricht seit über 65 Jahren, die Armut und den Hunger auszurotten, jedoch ohne dafür den Nachweis zu erbringen. Als drittes wirft die Anklage der Entwicklungszusammenarbeit vor, in ihrer Spendenwerbung Menschen in Afrika als hilflos, elend und passiv darzustellen, damit Stereotype und Rassismen zu fördern.
Irgendwie zermürbend, dass wir heute dieses Thema immer noch verhandeln müssen.
mehr als 30 Jahre nach der Hungersnot in Äthiopien. Als Bilder fliegen verklebter Kinderaugen und aufgeblähter Bäuche in unseren Wohnzimmern landeten. In einer Heftigkeit und in einem Ausmaß, wie man es bis dahin nicht gesehen hatte.
Die Anklage fordert die Verurteilung der Entwicklungszusammenarbeit.
Alle drei Hauptanklagepunkte sind schwere Vorwürfe. Dem Prozess kommt zugute, dass mit Johanna Mang als Richterin ein Vollprofi die Verhandlung leitet. Sie arbeitet seit über 30 Jahren für die Entwicklungszusammenarbeit und den Umweltschutz. Seit letztem Jahr ist sie Geschäftsführerin bei Licht für die Welt, einer Hilfsorganisation, die sich vor allem für blinde Menschen in Armutsgebieten einsetzt.
Um weiteren Schaden von der Menschheit abzuhalten, soll die Entwicklungszusammenarbeit innerhalb von 5 Jahren eingestellt werden.
Das wäre ein radikaler Schritt. Das hieße, dass weder der österreichische Staat noch die Nichtregierungsorganisationen, also die NGOs, ein Budget zur Verfügung hätten, um Entwicklungshilfe zu leisten oder Entwicklungszusammenarbeit, wie man heute eher sagt. Es ist ja nicht so, dass sich Staat und NGOs in ihrer Hilfe immer einig waren und sind, im Gegenteil. Aber gemeinsamer Nenner ist sicherlich der Versuch, die Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungsländern zu verbessern. Damit wäre Schluss.
Wir kommen zur Verhandlung. Wer ist bei der Verhandlung dabei und wie läuft die Verhandlung ab? Wir haben hier den Ankläger, den Verteidiger, wir haben Beweismittel, Zeugen und Zeuginnen und einen Gutachter, die in dieser Reihenfolge auftreten werden. Und wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind die Geschworenen. Wir bitten Sie, nach der Verhandlung Ihr Urteil abzugeben. Sie können dies auf der Ö1-Webseite, auf dem Ö1-Facebook- und Twitter-Kanal machen.
Die Website lautet oe1.orf.at. Wer auf Social Media abstimmen möchte, sieht auf Facebook und Twitter ein Posting für die Abstimmung nach der Verhandlung.
Hören Sie bitte sehr gut zu, denn Sie entscheiden heute über Schuldspruch oder Freispruch für die Entwicklungszusammenarbeit. Wir schreiten nun zu dem nächsten Punkt. Davor ersuche ich aber die Medien, den Raum zu verlassen.
Kameras sind jetzt im Gerichtssaal nicht mehr erlaubt.
Dankeschön. Nun, wir können beginnen und werden dies mit den beiden Eröffnungsplädoyers machen. Herr Ankläger, ich gebe Ihnen dazu das Wort.
Hohes Gericht, sehr geehrter Herr Verteidiger, geschätzte Geschworene.
Friedbert Ottacher ist der Ankläger. Vor 20 Jahren hat er in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten begonnen. Heute berät er Hilfsorganisationen und unterrichtet an Universitäten.
Die Anklage wird nachweisen, dass die Entwicklungszusammenarbeit wirkungslos und schädlich ist.
Sein erster Job war Programmmanager in Palästina und zugleich sein schwierigster, hatte er einmal erzählt. Nach einem Jahr brach die zweite Intifada aus. Das war im Herbst 2000. Alle Projekte mussten beendet werden.
Anhand von zahlreichen Beweisen und anhand von Zeugenaussagen werden wir diese Anklagepunkte mit vielen Daten, Fakten und anschaulichen Beobachtungen untermauern. Wir sind überzeugt davon, dass am Ende des heutigen Prozesses nur ein Urteil stehen kann. Schuldig im Sinne der Anklage. Das geforderte Strafmaß lautet Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit innerhalb von 5 Jahren.
Bemerkenswert, dass Ottacher hier als Ankläger steht. Als Ankläger seiner eigenen Branche.
Ich gebe nun das Wort an die Verteidigung und ersuche um Ihr Eingangsplädoyer.
Thomas Vogel ist an der Reihe.
Hohes Gericht, geschätzter Herr Kollege, liebe Hörerinnen und Hörer.
Seit 25 Jahren arbeitet er in der Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2008 leitet er die Programme bei Horizont 3000, der größten NGO in dem Bereich in Österreich.
Dass die Entwicklungszusammenarbeit heute auf der Anklagebank sitzt, ist ungeheuerlich. Sie ist angetreten, um Armut und Unterwelt zu bekämpfen. Dass dabei zuweilen auch Fehler passieren, ist nicht ungewöhnlich. Da geht es der Entwicklungszusammenarbeit nicht anders als anderen Bereichen, in denen Menschen entscheiden und handeln.
Ende der 1980er Jahre war er für einen zweijährigen Zivildienst in Nordargentinien. Seine erste große interkulturelle Erfahrung, die ihn sehr geprägt hat. Er war in einer strukturschwachen Gegend mit viel Armut und Arbeitslosigkeit.
Hohes Gericht, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch Sie, geschätzter Kollege, da bin ich sicher, werden heute zur Entscheidung kommen, dass die Entwicklungszusammenarbeit von allen Vorwürfen freigesprochen werden muss. Dankeschön.
Wir müssen ja jetzt nicht nur den Worten Folge leisten, sondern ich möchte auch Beweismittel sehen. Bitte, Herr Ankläger.
Ja, sehr gerne. Hohes Gericht, sehr geehrte Geschworene. Der Erste, der von Entwicklungszusammenarbeit gesprochen hat, war der US-Präsident Harry S. Truman. 1949 hat er gesagt, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in Armut und Elend lebt und deshalb wir, die Reichen, eine Verantwortung haben, ihnen zu helfen. In derselben Rede hat Truman auch davon gesprochen, dass wir das aus Eigeninteresse tun müssen, um Stabilität zu gewährleisten.
Also noch klingt die Beweisführung eher nach Verteidigung als nach Anklage.
Sehr geehrte Geschworene, heute spricht niemand mehr von Altruismus und Solidarität. Auch der Herr Verteidiger nicht. Ganz im Gegenteil. Die Entwicklungszusammenarbeit ist alleinig unserem Eigennutzen untergeordnet. Sie soll die Migration eindämmen. Konkret heißt das, in Zukunft sollen nur mehr die Länder Entwicklungshilfegelder beziehen, die auch ihre Migranten zurücknehmen und ihre Grenzen sichern.
Ist das ein Beweis?
Sebastian Kurz war es, der als Außenminister im Juni 2017 diesen Vorschlag gemacht hat. Bei mangelnder Kooperation afrikanischer Staaten, die Migranten zurückzunehmen, soll die Entwicklungshilfe gestrichen werden.
Das zeigt, dass die Entwicklungszusammenarbeit den Eigennutz dient, ganz klar. Es gibt Interessen und nur die kommen Gelder, die die Interessen erfüllen. Außerdem soll die Entwicklungszusammenarbeit vornehmlich der wirtschaftlichen Entwicklung dienen. Das hat Angela Merkel beim G20-Gipfel in Hamburg klar ausgesprochen, wie ein Morgenjournalbericht vom 13. Juni 2017 dokumentiert. Ich bitte um Zuspielung des Beweises.
Die deutsche Kanzlerin hat die Entwicklung in Afrika schon länger im Blick. In den kommenden 30 Jahren wird sich die Bevölkerung in Afrika auf 2 Milliarden Menschen annähernd verdoppeln. Jeder Zweite wird jünger als 25 Jahre sein. Haben Sie in Ihrer Region keine Perspektive, werden Sie diese in einer anderen suchen. Für Angela Merkel ist klar, dass die gute Entwicklung der Welt nur funktionieren werde, wenn sich alle Kontinente an der Initiative beteiligen.
Jetzt geht es im Grunde darum, einen Schritt zu finden, der uns von der klassischen Entwicklungshilfe hinbringt zu wirklicher wirtschaftlicher Dynamik.
Zunächst soll die G20 den afrikanischen Ländern eine Plattform bieten, um auf Investoren zuzugehen und privates Kapital etwa für die Bildungs-, Gesundheits- oder Verkehrsinfrastruktur mobilisieren zu können. In weiterer Folge sollen die Länder Partnerschaftsprogramme auf.
Ups, diese Zuspielung endet etwas abrupt, verdeutlicht aber den Vorwurf des Anklägers. Entwicklungshilfe soll vornehmlich für wirtschaftliche Entwicklung eingesetzt werden, um so in weiterer Folge Migration zu verhindern.
Kommen wir zum zweiten Anklagepunkt, Wirkungslosigkeit. Die unglaubliche Summe von 2.500 Milliarden Euro wurden in den letzten 60 Jahren in Entwicklungsländer transferiert. Allein heuer werden es 130 Milliarden sein, Österreich trägt dazu 1 Milliarde bei von ihrem Steuergeld, von ihren Spenden. Was passiert mit dem Geld? Damit werden zehntausende Projekte finanziert. Umgesetzt werden sie von Hilfsorganisationen, von den Vereinten Nationen, von Entwicklungsagenturen.
Mit Entwicklungsagenturen meint Otto Fahir die staatliche Entwicklungshilfe, also zum Beispiel die ADA in Österreich, die Austrian Development Agency, die staatliche Agentur, die vor allem mit finanziellen Mitteln aus dem Außenministerium und auch der EU Projekte mit Partnern umsetzt.
Und was ist das Fazit dieses jahrzehntelangen Bemühens? Das Fazit ist enttäuschend, liebe Geschworene. Noch immer leben 1 Milliarde Menschen in absoluter Armut. Noch immer gehen 800 Millionen Menschen am Abend hungrig ins Bett. Und noch immer stehen 34 afrikanische Länder auf der Liste der ärmsten Nationen. Auf dieser Liste stehen Staaten, bei denen das Jahreseinkommen weniger als 1000 Euro ausmacht. Bezeichnenderweise sind diese 34 afrikanischen Staaten genau diejenigen, die seit Jahrzehnten am Tropf der Entwicklungszusammenarbeit hängen und jedes Jahr Zuwendungen bekommen. Ich übergebe als Beweis dem Hohen Gericht die Liste dieser Staaten.
Beweismittel wird angenommen.
Hohes Gericht, sehr geehrte Geschworene, kommen wir zum letzten Anklagepunkt, die Spendenwerbung. Dass die Hilfsempfänger auf Plakaten und in Spendenaufrufen durch die Bank als elend, hilflos und passiv dargestellt werden. Meistens werden übrigens Kinder abgebildet, um diese Hilflosigkeit zu unterstreichen. Hohes Gericht, sehr geehrte Geschworene, diese Bildsprache nimmt den Armen ihre Würde. Und was noch viel schlimmer ist, sie bedient Stereotype und Rassismen. Denn woher sonst, sehr geehrte Geschworene, haben Herr und Frau Österreicher ihr Afrika-Bild? Sie haben es von den Plakaten der Hilfsorganisationen. Sie haben es von den Spendenbriefen, die Afrika völlig undifferenziert als Kontinent der Krisen, Kriege, Katastrophen darstellen. Ich übergebe dem Hohen Gericht als Beweis ein Dossier mit Spendenbriefen von österreichischen Hilfsorganisationen.
Das Dossier wird ebenso als Beweismittel aufgenommen.
Hohes Gericht, sehr geehrte Geschworene, ich komme zum Abschluss. Die Entwicklungszusammenarbeit ist eigennützig, wirkungslos und sie würdigt die Empfänger herab. Freuen wir uns auf die Zeugenaussagen, die diese Anklagepunkte eindrucksvoll untermauern werden.
Danke für die Beweisführung und ich frage nun die Verteidigung, ob die Aussagen der Verteidigung ebenso mit Beweisen untermauert werden können.
Selbstverständlich, Hohes Gericht. Und um gleich damit anzufangen, dieses vielbemühte Beispiel der Anklage, dass die Entwicklungszusammenarbeit die Eindämmung der Migration als Kernzielsetzung habe, das stimmt ganz einfach nicht. Es mag Stellen geben, die die Entwicklungszusammenarbeit gerne in dieser Rolle sähen, um Migration einzudämmen. Solche Interessen werden von den Außen- und Sicherheitsstrategen an diese Branche herangetragen.
Seit den Flüchtlingsbewegungen 2015 ist Entwicklungshilfe plötzlich wieder Thema in der Tagespolitik. Sie soll als Heilmittel gegen die Einwanderung von Flüchtlingen und Migranten dienen.
Ich verwehre mich gegen diese vermeintliche Zielsetzung. Gute und wirkungsvolle Entwicklungszusammenarbeit erfordern heute neben der schon zitierten interkulturellen Sensibilität auch ausgewiesene Fachexpertise, etwa im Bereich Klimawandel und alternativer Energien, wo heute eine große Zahl an Programmen und Projekten angesiedelt ist. Dass bei solchen Kooperationen beide Seiten profitieren, ist, wie gesagt, kein Makel, sondern ein Pluspunkt. Ich bitte da um Zuspielung des Beweises. Das ist ein Bericht, der in Ö1 am 10. Dezember 2009 gelaufen ist. Es geht um Äthiopien, ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.
Das Dorf Chichiki liegt abseits jeder Infrastruktur. Zur nächsten normal befahrenen Straße sind es knapp 40 Kilometer, ein Fußmarsch von ca. 8 Stunden. Keine Stromleitung, kein Telefon und bis vor kurzem auch keine Gesundheitsversorgung. Schon kleine Verletzungen, ein Schlangenbiss oder eine Entzündung können schnell zu einem lebensbedrohlichen Problem werden. Die Regierung hat vor wenigen Jahren ein kleines Häuschen errichtet, das einzige hier, das gemauert ist. Es ist eine Gesundheitsstation, bestehend aus zwei kleinen Zimmern. Ein Tisch, zwei Stühle und ein Kühlschrank für Medikamente. Das ist die gesamte Einrichtung. Um den Kühlschrank zu betreiben, braucht man Kerosin. Das gibt es aber nur nach einem Fußmarsch von, wie gesagt, 8 Stunden in einer Richtung und gegen Bargeld. Erleichterung soll in Zukunft die Initiative aus Niederösterreich bringen. Abuke Ayano ist der Bürgermeister des 4000 Einwohner zählenden Dorfes Chichiki. Am Anfang war er sehr neugierig, aber skeptisch, wie das funktionieren soll. Erst als tatsächlich Licht von der Glühbirne gekommen ist, war er zufrieden.
So, unser Panel ist dort, an seinem Top auf seinem Rooftop.
Am Dach ist ein Solarpanel montiert. Von dort geht ein Kabel zu einer Batterie und diese Batterie versorgt die Glühbirnen und den Kühlschrank. In den nächsten Monaten werden insgesamt 31 Gesundheitsstationen hier in der Region mit Photovoltaikanlagen bestückt. Die wichtigsten auch mit Kühlschränken, andere nur mit Licht.
Das wird provided with licenses.
Fast 300.000 Menschen werden von dieser Initiative letzten Endes profitieren.
Hohes Gericht, sind die 2.000 Milliarden Euro, die in den letzten 60 Jahren in Afrika investiert wurden, viel Geld? Zum Vergleich, die weltweiten Rüstungsausgaben eines einzigen Jahres sind mit rund 1.600 Milliarden Euro in der gleichen Größenordnung. Die Entwicklungszusammenarbeit muss daher eher mit limitierten Mitteln auskommen. Und doch wird mit diesen knappen Mitteln Beachtliches geleistet, etwa im Bildungsbereich. In Afrika südlich der Sahara besuchte 1990 nur eines von zwei Kindern die Schule. 2014 waren es 4 von 5 Kindern, davon die Hälfte Mädchen.
Warum geht er hier nicht auf diese Liste der ärmsten Länder ein, auf der laut Anklage immer noch 34 afrikanische Staaten stehen, trotz jahrzehntelanger Entwicklungshilfe? Gäbe es da nicht aus der Sicht der Verteidigung Argumente?
Und wenn wir auf die Zahl der absolut Armen schauen, so müssen wir auch die Bevölkerungsentwicklung auf der Welt im Auge behalten. 1960 lebten rund 3 Milliarden Menschen auf der Welt. Davon war rund ein Drittel in absoluter Armut. Heute beträgt die Weltbevölkerung schon fast 8 Milliarden Menschen und der Anteil der absolut Armen ist auf rund 13% gesunken. Ich übergebe als Beweise die relevanten Auszüge aus den UN- und OECD-Statistiken.
Ja, die Statistiken werden auch als Beweismittel aufgenommen.
Und was ist mit dem dritten Anklagepunkt? Wie Hilfsbedürftige aus Afrika in der Spendenwerbung internationaler NGOs dargestellt werden?
Die Menschen in der Entwicklungszusammenarbeit sind, wie alle anderen auch, Kinder ihrer Zeit. Und die Branche war auch nicht untätig. Für die Text- und Bildsprache hat der europäische Dachverband Concord schon vor einigen Jahren einen Code of Conduct entwickelt und verbreitet. Es mag noch eine Weile dauern, bis sich diese guten Verhaltensregeln bis zur letzten kleinen Hilfsinitiative herumsprechen, aber so ist nun mal die Dynamik des menschlichen Zusammenlebens. Die Entwicklungszusammenarbeit spielt jedenfalls im Kampf gegen Stereotypen eine positive und progressive Rolle. Ich übergebe als weiteren Beweis den Code of Conduct von Concord und gehe davon aus, dass auch die Zeugenaussagen meine Einschätzungen bestätigen werden.
Die Beweise werden angenommen. Werden weitere Beweise von der Anklage oder Verteidigung vorgelegt?
Nein.
Auch von der Verteidigung nicht?
Danke, nein.
Dann schließe ich hiermit diesen Teil der Beweisführung ab und wir schreiten nun zur Befragung der Zeuginnen und Zeugen.
Jetzt werden sich Ankläger und Verteidiger auf die Zeugen der Gegnerseite stürzen. Wie auch immer diese Verhandlung heute ausgehen mag, man muss allen Beteiligten zugutehalten, dass sie bereit sind, sich mit ihrer eigenen Arbeit hierherzustellen und sich selbst zu richten, indem sie hinterfragen, ist das, was wir tun, sinnvoll.
Und ich erinnere nun die Zeuginnen und die Zeugen, dass sie der Wahrheit und nichts als der Wahrheit verpflichtet sind. Sie alle wurden bereits vereidigt. Die erste Zeugin kann der Ankläger rufen. Wen rufen Sie auf?
Ich rufe Petra Navarra in den Zeugenstand.
Guten Tag. Guten Tag, Frau Magister Navarra. Was und in welchem Verhältnis stehen Sie zur Entwicklungszusammenarbeit?
Ich habe 25 Jahre in dem Bereich für österreichische NGOs gearbeitet und davon habe ich ungefähr 5 Jahre in Afrika gelebt.
Danke, es ist Ihre Zeugin. Beginnen Sie bitte mit Ihren Fragen.
Sie haben einige Jahre in Afrika verbracht, in welchen Ländern?
Vor 20 Jahren in Kap Verde, war damals ein Partnerland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und die Jahre 2012 bis 2015 habe ich in Uganda gelebt.
Uganda ist ja eines der Hauptempfängerländer, in Afrika auch ein österreichisches Schwerpunktland. Allein im letzten Jahr hat es ungefähr 1,5 Milliarden Euro erhalten. Das Land müsste ja bestens entwickelt sein. Können Sie das bestätigen?
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Was man feststellen kann, dass es eine sehr rasante Entwicklung in den größeren und kleineren urbanen Zentren gibt, aber dass sich an der Peripherie sehr, sehr wenig verändert und die Leute immer noch im Elend leben.
Was macht die Entwicklungszusammenarbeit dabei?
Was macht sie falsch? Ich denke, man darf das nicht über einen Kamm scheren. Die Entwicklungszusammenarbeit setzt sich aus vielen unterschiedlichen Akteuren zusammen. Ich denke aber schon, dass die Interessen der Geber, wenn ich diese alte Terminologie noch verwenden darf, nicht unbedingt mit den Interessen der Nehmer abgestimmt sind.
Petra Navarra spricht hier an, wie Europäer den Afrikanern seit Jahrzehnten die Art der Hilfe aufoktroyieren. Ein beliebtes Schlagwort in den Projektvorstellungen ist etwa Good Governance. Die Europäer verlangen von den Afrikanern eine gute Regierungsführung.
Es gibt ja auch andere Akteure in Afrika, beispielsweise China. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie sich China in Afrika engagiert, teilweise mit sehr großen Erfolgen. Wie man sieht, was machen die Chinesen besser als die Entwicklungszusammenarbeit?
Die Chinesen machen wohl auch Entwicklungszusammenarbeit, vor allem im Bereich der Infrastruktur. Aber in erster Linie ist es das Interesse von China, Wirtschaftswachstum zu produzieren, für sich selber in erster Linie. Und ich denke mal, ein ganz großer Unterschied zwischen China und europäischen Akteuren ist, China hat nie einen Hehl daraus gemacht. Also die sind immer straightforward. Uns interessiert ein großer Absatzmarkt. Afrika ist ein riesiger Markt und den wollen wir entwickeln. Und Europa hat halt immer vorgeschützt unter Interessen an Menschen und wir bekämpfen die Armut und wir sind so lieb und sind Altruisten. Und also dieses gesellschaftspolitische Interesse in den Vordergrund gestellt und ich glaube, man hat sich damit mehr und mehr unglaubwürdig gemacht.
Momentan wird die Entwicklungszusammenarbeit ja sehr stark mit Migrationsbekämpfung in Verbindung gebracht. Kann die Entwicklungszusammenarbeit die Migration überhaupt eindämmen?
Also das ist no way. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, weil ich zuerst gesprochen habe von gemeinsamen Interessen finden Geber-Nehmer. Welches afrikanische Land, wie zum Beispiel Uganda, das ein hohes Bevölkerungswachstum hat, das junge Menschen hat in einem Ausmaß, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Es waren vor ein paar Jahren 74% der Bevölkerung waren unter 30 Jahren alt. Warum sollte Uganda Interesse daran haben, eine Migrationsbewegung einzudämmen, die erleichtert, um junge, schlecht ausgebildete, arbeitslose Männer in erster Linie? Völlig unglaubwürdig. Und dass man die mit unseren zusätzlichen 15 Millionen Euro irgendwie dort halten kann, also das ist ganz billiger Politspeak.
Danke, keine weiteren Fragen.
Danke für die Fragen und die Aussagen. Ich übergebe die Zeugin nun an die Verteidigung. Haben Sie Fragen an die Zeugin?
Ja, guten Tag, Frau Navarra. In Ihrer beachtlichen, langen Karriere in der Entwicklungszusammenarbeit gehe ich davon aus, dass Sie auch Positivbeispiele erlebt haben, ja, von denen Sie berichten können. Was wären denn die Highlights, wenn Sie zurückblicken auf das, was Sie miterlebt haben in Entwicklungszusammenarbeit an positiven Errungenschaften?
Also um bei den angesprochenen Themen, Unterschied zu China und Migration zu bleiben, ich denke, der große Asset der westlichen Entwicklungszusammenarbeit gegenüber der chinesischen ist, wir haben sehr, sehr viel Zivilbevölkerung involviert, sowohl auf unserer Seite, auf der Geberseite, als auch auf der Empfängerseite. Und ich denke mal, das ist eine großartige Qualität. Über politische Interessen hinweg auf der menschlichen Ebene aktiv zu sein, zu kooperieren, Wissen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und Entwicklung so positiv zu beeinflussen.
Ich darf Sie also nicht so verstehen, dass Sie der Meinung sind,
das ist eine Suggestivfrage, Einspruch.
Einspruch stattgegeben.
Wäre der Ankläger in der Lage zu sagen, was ich versucht habe zu suggerieren?
Sie haben über Ihre Meinung gesprochen.
Nein, es ging um ein Verständnis, um meine Auslegung. Ja. Frau Navarra, sind Sie der Meinung, dass das chinesische Modell, also sprich die Sichtweise von Afrika als riesiger Rohstoffmarkt, den es zu plündern gilt, um das eigene Wirtschaftswachstum anzukurbeln, dass das eine gute Zielvorstellung wäre für die internationale Zusammenarbeit?
Die gibt es schon lang, die Zielvorstellung. Wir haben sie nur nicht so offengelegt.
Nicht wirklich, nein.
Aha, danke schön. Frau Navarra, wie Sie sicher wissen, halten sich momentan knapp 1 Million Flüchtlinge aus dem Südsudan in Uganda auf. Und Uganda betreibt eine aktive Politik der Ansiedlung von südsudanesischen Flüchtlingen, gewährt Land, gewährt Werkzeuge und Investitionsmittel in Form von Krediten. Wäre das nicht eine sehr gute Politik, an der sich Europa eine Scheibe abschneiden könnte?
Daran kann sich Europa eine ganz große Scheibe abschneiden, dass ein armes Land wie Uganda mit so vielen Flüchtlingen zurechtzukommen versucht. Natürlich mit internationalen Mitteln auch. Das ist beispielhaft.
Das war also das positive Beispiel aus Uganda.
Haben Sie weitere Fragen?
Keine weiteren Fragen.
Dann danke ich der Zeugin für die Aussagen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
Danke.
Und nun gebe ich das Wort an den Verteidiger. Welchen Zeugen möchten Sie jetzt aufrufen?
Ich rufe Herrn Hartwig Kirner in den Zeugenstand.
Herr Kirner, würden Sie bitte in den Zeugenstand treten? Vielen Dank. Herr Magister Kirner, was sind Ihre Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit?
Ich bin seit 10 Jahren Geschäftsführer von Fairtrade Österreich und natürlich auch in dieser Funktion international stark vernetzt.
Danke. Bitte beginnen Sie mit Ihren Fragen, Herr Verteidiger.
Herr Kirner, der faire Handel hat sich in den letzten Jahrzehnten für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa, in Österreich, als echte Option für Solidarität und nachhaltigen Konsum etabliert. Man bekommt heute Fairtrade-Kaffee, Fairtrade-Bananen in den Supermärkten. Können Sie kurz erläutern, wie das Modell fairer Handel funktioniert? Was haben die Menschen in Afrika, in Lateinamerika davon?
Beim fairen Handel geht es nicht um Almosen. Es geht darum, dass Menschen am Wirtschaftsleben teilnehmen können und sich damit selber Wohlstand schaffen. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Bedingungen dieses Handels auch halbwegs fair organisiert sind. Das heißt, wenn Menschen von ihrer Arbeit leben können, beziehungsweise wenn sich Bauern und Bäuerinnen eine bessere Zukunft schaffen können. Das versucht Fairtrade zu organisieren durch Mindestpreise, die verlangt werden, zu bezahlen und durch eine Prämie, die auch in Projekte investiert wird.
Das heißt, wir reden hier von einem ökonomischen Modell, das durchaus auch soziale Komponenten hat, im Gegensatz zu dem, was der Herr Ankläger vorhin gebracht hat, von der chinesischen Sichtweise des globalen Südens als gigantischen Rohstoffmarkt.
Wohlstand kann nur dann entstehen, wenn Menschen auch wirklich fair behandelt werden.
Und Fairtrade Österreich hat maßgebliche Förderungen bekommen aus der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten. Würden Sie sagen, Fairtrade ist auch Entwicklungszusammenarbeit?
Die Mitglieder von Fairtrade kommen alle aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit oder bäuerlicher Kontext. Und wir sind über viele Jahre von der ADA gefördert worden. Und diese
Sagen
ADA
Sie uns bitte, was die ADA ist?
Die Austrian Development Agency,
danke.
Die Entwicklungshilfegelder für den österreichischen Staat verwaltet, vor allem die bilateralen Gelder.
Vielen Dank, Herr Tirner. Keine weiteren Fragen.
Ich übergebe den Zeugen nun an die Anklage. Herr Anklage, haben Sie auch noch Fragen?
Ja, die habe ich, Herr Tirner. Wirkt die Arbeit von Fairtrade? Ja oder nein?
Kann ich unumschränkt mit Ja antworten.
Können Sie das nachweisen?
Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass Fairtrade funktioniert. Es gibt natürlich auch Studien, die zeigen, dass es Verbesserungspotenzial gibt.
Der Nachweis gelingt. Bei der Entwicklungszusammenarbeit gelingt dieser Nachweis nicht wirklich. Deshalb meine Frage an Sie. Wäre es nicht viel klüger, die Hilfsgelder nicht nach Afrika zu schicken, sondern Ihnen zu geben, damit der faire Handel noch stärker wird?
Es gibt nicht eine Art der Entwicklungszusammenarbeit, die funktioniert. Es gibt verschiedene Aspekte. Wenn ich jetzt staatliche Institutionen entwickeln möchte, ist wahrscheinlich eine NGO der falsche Ansprechpartner. Wenn wirtschaftliche Strukturen in Genossenschaften entwickelt werden sollen, ist zum Beispiel Fairtrade die richtige Ansprechstelle.
Danke, keine weiteren Fragen. Danke.
Dann, wenn keine weiteren Fragen an den Zeugen Magister Kirner sind, dann danke ich für Ihr Kommen, Ihre Aussagen und bitte nehmen Sie wieder in den hinteren Reihen Platz, sodass der nächste Zeuge, die nächste Zeugin kommen kann.
Dankeschön.
Ich wende mich nun wieder an den Ankläger. Herr Ankläger, wen rufen Sie nun in den Zeugenstand?
Ich rufe den Zeugen Eddie Essien in den Zeugenstand.
Herr Essien, würden Sie bitte in den Zeugenstand treten?
Grüß Gott.
Grüß Gott. Und können Sie uns auch sagen, in welchem Verhältnis Sie zur Entwicklungszusammenarbeit stehen?
Also, mein Name ist Bruno Essien und geboren bin ich in Kamerun. Das kann man sich eh so nachvorstellen. Das heißt, ich bin seit meinem ganzen Leben in dieser ganzen Tätigkeit.
Seit wann sind Sie in Österreich?
Ich bin seit ungefähr 32 Jahren.
23
Jahre.
23 Jahre sind Sie hier. Danke. Bitte, dann die Fragen des Herrn Ankläger.
Hilfsverein Beilecke heißt die Organisation, die EDSN in Linz 2011 aufgebaut hat. Der Fokus liegt auf Bildung. ESN kümmert sich in einer ländlichen Region in Kamerun um die Renovierung desolater Kindergärten und Volksschulen. Und zwischen einer neuen Mittelschule in Oberneukirchen im Mühlviertel und einer Schule in Kamerun hat er ein Kennenlernprojekt initiiert.
Erste Frage an Sie. Schadet die heutige Entwicklungszusammenarbeit mehr, als sie nützt? Sie kennen das Geschäft mit der Entwicklungszusammenarbeit.
Ja.
Schadet es mehr oder nützt es mehr?
Ich gehe davon aus, dass es abgeschafft wird.
Gut, warum soll sie abgeschafft werden?
Grundbedürfnis ist das, was uns am meisten beschäftigt. Geht eben mehr oder weniger um Bildungssachen, Gesundheit, Geschichte. Das heißt, wir schauen eben mehr oder weniger, dass es Familie gut geht. Und das sind die Dinge, was uns einfach mal wirklich sehr viel betrifft, die einfach mal mehr oder weniger mit Politik zu tun haben. Ne?
Sie leiten ja auch eine Hilfsinitiative hier in Österreich, die Projekte in Kamerun fördert.
Ja, ja.
Arbeiten Sie da mit österreichischen Hilfsorganisationen zusammen oder ist die Zusammenarbeit nicht erwünscht?
Nein, es hat immer wieder nicht funktioniert, mit NGOs miteinander zu arbeiten, weil die uns also immer wieder wie in einem Wettbewerb gesehen haben, obwohl wir uns das nicht denken.
Von der ADA, also der Entwicklungshilfe des österreichischen Staats, hat ESN für seine Arbeit in Kamerun noch nie finanzielle Mittel erhalten.
Ich habe noch eine andere Frage an Sie.
Ja.
Herr ESN, Sie kommen aus Afrika. Was empfinden Sie, wenn Sie Plakate sehen, wo Ihre Landsleute als hilflos, elend und passiv dargestellt werden? Wie geht es Ihnen da?
Nicht nur ich alleine, aber das irritieren wir eigentlich. Wann wir solche Bilder immer sehen, das ist so, und zwar, dass wir denken, naja, Afrika mit über 54 Ländern wird immer dargestellt wie arme Länder, was immer was ist. Es ist nicht, dass Afrika arm ist, sondern wir haben Ressourcen.
Dankeschön. Keine weiteren Fragen.
Ich frage nun die Verteidigung, ob der Herr Verteidiger noch Fragen an den Herrn Essien hat.
Herr Essien, Sie haben gesagt, Entwicklungszusammenarbeit schadet eher der Welt und sollte abgeschafft werden.
Ja.
Jetzt die Hilfsinitiative, die Sie betreiben, würden Sie sagen, ist keine Entwicklungszusammenarbeit?
Nein.
Okay. Was unterscheidet Ihre Initiative von einer vergleichbaren Initiative einer österreichischen Fördergruppe? Was machen Sie anders?
Das, was ich anders mache, ist so, dass ich kenne ganz genau die Tätigkeit. Ich kenne ganz genau, wo es geht bei mir zu Hause in Kamerun oder andere afrikanische Länder. Die NGOs geht denen mehr oder weniger und deren Tätigkeit geht denen und Arbeitsplatz schaffen. Immer wieder, ich wo in Afrika unterwegs bin, da frage ich mich selber eigentlich, was machen sie genau dort?
Und jetzt wird auch Essiens Einstellung klarer. Er will die Entwicklungshilfe nicht als Ganzes abschaffen, aber die Art, wie teilweise geholfen wird.
Ich kann nur ein Beispiel geben, wann eine junge Studentin, die gerade mehr oder weniger Bachelor in einer FH machen, fliegt nach Uganda oder Tansania in einem Dorf und sieht Kinder, die dort was brauchen, wieder mal nach Hause, nach einem Jahr und auf einmal konzipiert was und dann wird Entwicklungszusammenarbeit machen. Und im Endeffekt ist eine Afrika-Experte. Es geht nichts.
Okay, das heißt also, was Sie vor allem einbringen, ist tatsächliche Kenntnis der lokalen Umstände. Dankeschön, keine weiteren Fragen.
Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, auch von der Verteidigung, dann möchte ich mich beim Herrn Essien sehr herzlich bedanken. Bitte wieder Platz zu nehmen. Und nun gebe ich das Wort an den Verteidiger. Welchen Zeugen möchten Sie jetzt aufrufen?
Ich hätte gern die Frau Helene Unterkuggenberger im Zeugenstand.
Grüß Gott, Frau Magister Unterkuggenberger. Was haben Sie mit der Entwicklungszusammenarbeit zu tun und wie lange sind Sie in diesem Feld schon unterwegs?
Ich bin seit 20 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Ich arbeite für die Caritas im Auslandshilfebereich, vor allem für Programme, die die Caritas in afrikanischen Ländern unterstützt.
Vielen Dank. Dann darf ich Ihnen, Herr Verteidiger, das Wort wieder übergeben und bitte um Ihre Fragen.
Ja, Frau Untergumberger, der Herr Essien hat das problematisiert, dass zu wenig die Menschen aus Afrika selber bestimmen können, was passiert in der Entwicklungszusammenarbeit. Wie stellt die Caritas sicher, dass die Meinung der Betroffenen wirklich einfließt in die Projektplanung, Umsetzung?
Also die Caritas Österreich geht nicht hin und sagt, da muss man jetzt eine Schule bauen und wir machen das jetzt. Wir arbeiten immer mit lokalen einheimischen Organisationen zusammen, die dort sehr gut verankert sind, die einheimisches Personal haben, die lange Zeit in der gleichen Region arbeiten und somit die Menschen auch kennen. Also das man im Endeffekt ist unser Ziel, dass dann die Partnerorganisationen und die Menschen, für die wir die Projekte machen, selber Verantwortung für diese Projekte übernehmen. Und damit ist natürlich ein großer Schritt in Richtung erfolgreiche Maßnahme gemacht.
Wenn Spenderinnen und Spender Ihnen Geld geben, hier in Österreich, wie können Sie sicherstellen, dass das, was da gespendet wird, wirklich ankommt?
Dass wir diese laufende Partnerschaft haben. Also wir kennen die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Also hier wird ständig kontrolliert, auch wohin die Gelder gehen und dass die auch so umgesetzt werden, wie das geplant war.
Vor das Gericht geht sich noch eine Frage aus?
Eine Frage geht noch bevor dann.
Frau Unterguckenberger, was unternehmen Sie dagegen, dass Rassismen in Ihrer Plakatsprache, in Ihrer Text- und Bildsprache auftauchen?
Also wir haben interne Kommunikationsrichtlinien natürlich, vor allem auch was Darstellung von Kindern auch betrifft, dass man sozusagen die Menschen, für die wir die Projekte machen, nicht hilflos, nicht ohnmächtig darstellt, sondern Kinder, vor allem meistens in Gesellschaft mit anderen Kindern, vor allem in Ländern, wo Kinder oft leicht bekleidet sind, das muss man hier sehr vorsichtig sein. Wir fragen immer, dürfen wir ein Bild von ihnen machen? Wir sagen auch immer, was dann mit diesen Bildern passiert. Und vor allem, wir stellen wirklich nur Menschen dar, die wir dann auch konkret in den Projekten unterstützen.
Okay. Dankeschön, keine weiteren Fragen.
Dann übergebe ich die Zeugin nun an die Anklage.
Frau Unterbunkberger, die Entwicklungszusammenarbeit wird zunehmend zur Bekämpfung der Migration instrumentalisiert, haben wir gehört. Wie geht die Caritas in ihren Projekten damit um?
Wir als Caritas sagen, mit Entwicklungszusammenarbeit kann man sicher nicht Migration verhindern, aber wir können Menschen, die nicht weggehen wollen, wir können die dabei unterstützen, dass sie nicht gezwungen sind zu migrieren, wegzugehen oder zumindest die in der Nachbarregion bleiben wollen, zu unterstützen mit Bildung, mit Versorgung, dass sie nicht gezwungen sind zu migrieren. Letztendlich ist Migration immer eine bewusste Entscheidung eines jeden und natürlich auch eine positive Strategie, dass die Menschen nicht ohnmächtig bleiben, sondern auch woanders bessere Perspektiven suchen.
Danke.
Haben Sie weitere Fragen?
Keine weiteren Fragen.
Dann danke ich der Frau Magister Unterguckenberger für Ihre Zeugenaussage. Danke. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir haben nun zwei Zeuginnen und zwei Zeugen gehört und kommen nun zur Einvernahme des Gutachters. Ich rufe Dr. Michael Obrowski auf. Herr Obrowski, nehmen Sie bitte im Zeugenstand Platz. Sie sind der wissenschaftliche Leiter der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Sie haben über 30 Jahre fundierte Erfahrung, die Sie nun in unseren Prozess einbringen können. Herr Ankläger, bitte beginnen Sie mit Ihrer ersten Frage.
Vielen Dank, Herr Dr. Obrowski. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass Entwicklungszusammenarbeit instrumentalisiert wird zum Eigennutz der Geberstaaten. Welchen Stellenwert hat Entwicklungszusammenarbeit auf der politischen Agenda?
Auf der politischen Agenda hat Entwicklungszusammenarbeit relativ wenig Bedeutung. Die Entwicklungspolitik war immer irgendwo ein Appendix der Außenpolitik, wenn man so möchte, und hat aber insgesamt, vor allem in den letzten Jahren, mehr mediale Aufmerksamkeit erlangt, ist aber letztendlich in der politischen Bedeutung nicht so betont worden.
Jetzt besteht seitens der Geber die Erwartung, dass die Entwicklungszusammenarbeit die Migration eindämmen wird. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, dass man hier zu hohe Erwartungen an die Entwicklungszusammenarbeit hat. Mit Entwicklungszusammenarbeit kann ich Migration nicht aufhalten. Ich kann bestenfalls ein, wie das so schön im entwicklungspolitischen Jargon heißt, ein Environment schaffen, eine Umwelt schaffen, dass Migrantinnen, potenzielle Migrantinnen mehr Chancen in ihrem Heimatland sehen. Allerdings würde das bedeuten, dass ich hier tatsächlich viel mehr Geld in die Hand nehmen muss, als das bisher in der Vergangenheit in der Entwicklungspolitik geschehen ist. Danke.
Damit gehen wir nun zur Verteidigung.
In den Worten des Anklägers, der gesagt hat, es gibt bis heute noch Hungernde, es gibt bis heute noch Länder auf der Liste der Least Developed Countries, der am wenigsten entwickelten Länder. Wenn ich das umlege auf einen anderen Bereich, wir haben heute noch sehr viele Arbeitslose in Österreich, müsste man nicht das gesamte AMS schließen und sagen, die Arbeitsmarktpolitik ist unwirksam?
Die letzten 50 Jahre wurde eigentlich die Wirkung ausschließlich darüber gemessen, wie viel öffentliche Entwicklungszusammenarbeit von den Gebern geleistet wurde. Aber man hat viel zu wenig darauf geschaut, was letztendlich bei den Partnerländern ankommt und wie tatsächlich Entwicklungszusammenarbeit wirkt. Man kann das aber auch nicht so isoliert betrachten. Bedenken Sie nur, wenn ich Projekte in der Höhe von 1-2 Millionen habe, die eine soziale Entwicklung bewerkstelligen sollen, dann kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, welche Politiken macht die Regierung. Das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf Entwicklung. 1 Million, 2 Millionen können einen guten Beitrag leisten, aber nicht das gesamte Bildungssystem oder Gesundheitssystem in einem Land verbessern. Das ist illusorisch.
Nur um Ihre Aussage auf einen Punkt zu bringen, der mir wichtig erscheint. Die Tatsache, dass die Wirkungen der Entwicklungszusammenarbeit nicht mit harten Daten belegt werden können, heißt noch nicht, dass sie deswegen unwirksam ist.
Das heißt nicht unbedingt, dass sie unwirksam ist, aber man darf nicht zu viele Erwartungen alleine in die Entwicklungszusammenarbeit projizieren.
Dann danke ich für die Aussagen, für die gutachterlichen Stellungnahmen zu den Fragen der Verteidigung und der Anklage und wir schreiten in der Verhandlung nun weiter. Vielen Dank.
Danke.
Also vor den Anfang bitte keine solche Sachen mehr. Bleiben Sie ganz klar bei den Fakten.
Das macht euch keine, das schweigt
in meinen Linsamschutz. Dennoch verweise ich ja so sagen. Sie mir noch einmal sowas machen. Und diese Ausdrücke möchte ich gar nicht hören. Wie ist es mit Sie? Es gibt ja alle Beine hier.
Wir kommen nun zu den Schlussplädoyers. Und ich darf Sie als Geschworene daran erinnern, wirklich sehr gut zuzuhören. Denn in Ihrer Hand, in Ihrer Stimme liegt es, ob es einen Schuldspruch oder einen Freispruch geben wird. An den Ankläger, Sie haben nun Zeit für Ihr Schlussplädoyer. Bitte erheben Sie sich dafür.
Hohes Gericht, geschätzter Kollege von der Verteidigung, sehr geehrte Geschworene, es ist Zeit, die Entwicklungszusammenarbeit zu beenden. Lassen wir endlich Alternativen zu. Es gibt ja Länder, die zeigen, dass es anders geht. Beispielsweise China, auch Bolivien, auch Ruanda. Die finden ihren eigenen Weg. Afrika kann sich nur selbst entwickeln. Das sollten wir endlich akzeptieren, auch hier in Europa, auch hier in Österreich. Nach 60 Jahren des vergeblichen Bemühens ist es Zeit für etwas Neues. Sehr geehrte Geschworene, die Entwicklungszusammenarbeit hatte ihre Chance, und sie hat sie nicht genützt. Deshalb fordere ich Sie auf, heute die Entwicklungszusammenarbeit zu verurteilen. Strafmildernd ist zu bewerten, dass eine Einsicht für Reformen gegeben ist, aber strafverschärfend kommt hinzu, dass die grundsätzliche Einsicht, dass die Entwicklungszusammenarbeit der falsche Weg ist, komplett fehlt.
Ich danke für das Schlussplädoyer der Anklage und ersuche nun den Verteidiger um sein Schlussplädoyer und bitte ihn dafür auch, sich zu erheben.
Hohes Gericht, liebe Geschworenen an den Hörgeräten. Geschätzter Kollege. Lieber Kollege, ich habe angesichts Ihres Schlussplädoyers den Eindruck, dass wir beide in verschiedenen Verhandlungen waren oder dass Sie über längere Strecken des Prozesses nicht wirklich aufgepasst haben. Zusammenfassend möchte ich sagen, das deckt sich auch mit dem Befund des Gutachters, dass Entwicklungszusammenarbeit kein monolithischer Block ist, der per se als gut oder als schlecht beurteilt werden kann. Dass es sich vielmehr um eine große Diversität an Organisationen handelt und dass die Frage nicht ist, wollen wir Entwicklungszusammenarbeit ja oder nein, sondern welche Art der Entwicklungszusammenarbeit wollen wir? Ich fordere Sie daher auf, mitzuhelfen an einem Projekt der kritischen Reflexion und Umgestaltung der Entwicklungszusammenarbeit. Nicht das Kind mit dem Badewasser ausschütten, sondern das erhalten, was erhaltenswert ist, und diejenigen Tendenzen, die nicht förderlich sind für die nachhaltige Entwicklung der Welt, einzudämmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie dafür Ihre Stimme für den Erhalt der Entwicklungszusammenarbeit und für eine zukunftsorientierte Reform. Dankeschön.
Ich danke der Verteidigung für das Schlussplädoyer und wir nähern uns nun dem Abschluss der Verhandlung.
Hilft die Hilfe, die österreichische Entwicklungszusammenarbeit auf den Prüfstand.
So, jetzt müssen die Geschworenen innerhalb einer Stunde zu einem Ergebnis kommen.
Dokumentiert von Monika Kalcic nach einer Idee von Thomas Vogel. Aufgetreten im Gerichtssaal sind Johanna Mang von der Hilfsorganisation Licht für die Welt als Richterin. Der entwicklungspolitische Berater Friedbert Ottacher als Ankläger. Und Thomas Vogel von Horizont 3000 als Verteidiger. Die Zeugen waren die entwicklungspolitische Expertin Petra Navara, Hartwig Kirner von Fairtrade Österreich, der Leiter des Hilfsvereins bei Decke EDSIN und Helene Unterguckenberger von der Caritas. Gutachter Michael Obrowski von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Reporterin Monika Kalcic. Studiotechnik Anna Kunzio, Manuel Radinger und Stefan Wirtic. Redaktion Elisabeth Stratka.
Ich ersuche die Geschworenen, also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Ihr Urteil abzugeben.